Ich glaube, ich hätte gar kein Problem mit so einer festen Route irgendwie.
Ich auch nicht.
Ja. Wenn die Abschnitte einfach ein bisschen länger wären. Ich glaube, dann könnte man einfach viel mehr rausholen. Also ja. Diese Reise, die wir gemacht haben, die hätte man wahrscheinlich ein Jahr lang machen können. Mit den gleichen Stops und halt einfach genug Zeit in jedem Land verbringen und so. Ich glaube, halt so ein festes Bundesticket ist jetzt gar nicht mal so schlimm. Gerade weil es jetzt zu einem guten Preis kommt, aber keine Ahnung. Ich glaube, ich würde es nicht nochmal in so einem kurzen Zeitraum mit so vielen Shops machen. Das kann ich auf jeden Fall sagen, weil wir waren am Ende ganz schön tot.
Genau.
Und brauchten erstmal Ewigkeiten, bis wir uns irgendwie wieder ein bisschen akklimatisiert haben.
Ja, das ist Anne gewesen vom Reiseblog unaware.com und Clemens vom Reiseblog Anecdotic. Und die zwei, wie ihr im Titel sehen könnt, kommen gerade von einer Weltreise zurück mit der Star Alliance und haben das Ticket mal so ordentlich auf Herz und Nieren getestet und auf den Prüfstand gestellt. Und was ihr Resümee ist und was sie so erlebt haben auf ihrer Reise, in der sie 13 Länder besucht haben, das erfahrt ihr heute in dieser Folge. Ja, ich bin Sebastian Cannabis, euer Host des Off the Path Reise Podcasts und ich freue mich, dass ihr auch diese Woche wieder mit dabei seid, wieder fleißig zuhört. Es war eine sehr, sehr spannende Woche seit der letzten Folge. Es ist immer unglaublich, was in 7 Tagen so alles passieren kann. Wir waren letzte Woche kurz in Berlin bei einer Produktvorstellung von einem Audio-Kopfhörerhersteller, von Sennheiser, habe ich glaube ich auch in der Abenteuer-Haben-Folge erwähnt und haben uns da ein ganz besonderes Mikrofon angeschaut und auch mitbekommen. Das ist sehr, sehr geil, dass sie uns das mitgegeben haben. Das ist Audio 3D und damit waren wir die letzten 5 Tage an der Ostsee unterwegs und haben so ein paar Sachen aufgenommen, was extrem cool war und das kommt jetzt demnächst auch noch hier im Podcast, also eine neue Sparte, also neben der Dienstag-Interviews und der Samstag-Abenteuer-Abend-Folge, wenn wir mal eine aufnehmen. Wir haben übrigens heute Morgen eine über die Ostsee aufgenommen, kommt also am Samstag. Kommt jetzt auch nochmal diese neue Show. Ich glaube, man kann das so als 3 verschiedene Shows in einem Podcast nennen. Ich bin da nicht so versiert drin. Ich weiß nicht, wie man das sonst nennt im Podcast. Aber ich finde das extrem cool. Ihr könnt euch auf was richtig Geiles freuen. Ich habe ein paar Hörer, also ein paar von euch, schon in der Off the Path Facebook-Gruppe nach Feedback gefragt. So ein kleiner ausgewählter Kreis von 10 Personen durften schon mal reinhören. Und das sind so ganz, ganz kleine Audio-Bits. Die sind meistens nur so 5 Minuten lang. Aber es ist halt Audio 3D. Ihr müsst euch vorstellen, ihr seid quasi live dabei im Geschehen. Und die Ostsee war ein ganz, ganz geiler Start dafür. Und Ende des Monats nehmen wir die Kopfhörer auch mit nach Costa Rica. Ich freue mich mega drauf, weil so Audio 3D im Dschungel muss schon ziemlich geil sein. Also falls ihr Bock drauf habt, euch das auch schon mal ein bisschen vorher anzuhören, dann schickt mir gerne eine Mail an podcast@offthepath.com. Dann gebe ich euch Zugriff auf die ersten 3 Folgen. Und dafür müsst ihr mir aber ganz detailliertes Feedback geben, wie ihr das findet. Und ihr bekommt quasi Zugriff vor allen anderen. Würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen. Ja, zurück zur Folge von heute. Wir sind heute bei der 88. Off the Path Podcast-Folge angekommen. Mit Anne und Clemens. Und die zwei sind auch Reiseblogger. Und haben, wie gesagt, dieses Starlines Around the World Ticket auf den Prüfstand gestellt und mal geschaut, was das kann. Und haben ein paar echt geile Geschichten aus der ganzen Welt mitgebracht. Sie haben, wie ich schon erwähnt habe am Anfang, 13 Länder in kürzester Zeit besucht, in nur 3,5 Monaten. Und was ihre Highlights waren und wie das so war, erfahrt ihr quasi heute. Die 88. Folge, alle Links zum Reiseblog von Anne und zum Reiseblog von Clemens und zum Around the World Ticket und findet ihr heute wieder unter www.offthepath.com/Folge088. Und ich wünsche euch jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge und habe eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ja, Lieben, alles gut?
Ja, alles super.
Alles prima. Wie geht's dir?
Und mir, also mir geht's sehr gut. Super Sommerwetter gerade noch. Mal schauen, ob das Sommergewitter gleich über Hannover zieht. Und ich freue mich, dass ihr kurz Zeit habt. Ihr seid nämlich gerade von eurer Weltreise zurückgekommen.
Ja, genau, vor einem knappen Monat, glaube ich.
Schon einen Monat her, ja.
Ja, ist schon ein Monat her.
Ja, die Zeit vergeht schnell. Und ihr wart dieses Jahr mit der Star Alliance, also ihr seid nur mit einer Allianz unterwegs gewesen, nicht so wie andere, die sich halt irgendwie mit One-Way flügen oder mit verschiedenen Airlines irgendwie durchkämpfen und immer irgendwie den billigsten Flug finden, sondern ihr habt einfach nur mit einer Allianz, das ist Round-the-World-Ticket oder war es Einzelflüge?
Genau, das war ein Round-the-World-Ticket, das ist ja ein Angebot der Star Alliance, was eigentlich echt, wir waren erstaunt. Es gibt Tickets mit einfacheren Zielen, als wir es jetzt hatten, also mit weniger Zielen auch, weniger Stops dazwischen. Das ist echt günstig, also teilweise glaube ich 1.500 Euro, knapp 2.000 Euro für eine Weltreise. Genau, die haben so ein Tool online, eine extra Website, wo man sich das eben raussuchen kann, wo man dann bestimmte Bedingungen halt erfüllen muss, so und so viele Destinationen dürfen sein, so und so viele Flüge, also Legs und eine maximale Meilenanzahl, die man dann fliegt. Und damit kann man irgendwie rumprobieren und das haben wir eben gemacht, bis wir unsere perfekte Weltreise hatten, die da reingepasst hat mit den maximalen Stops und allem und ja, dann ging's los.
Krass, hört sich gut an. Wie viele Stops habt ihr gehabt?
Wir waren in 13 Ländern. Innerhalb von 3,5 Monaten.
13 Länder in 3,5 Monaten. Also da bleibt aber nicht viel Zeit für jedes Land.
Nee, ach, das war teilweise auch so ein 24-Stunden-Stopover in Singapur zum Beispiel. Und ich glaube, so im Durchschnitt hatten wir 9 bis 10 Tage Aufenthalt überall. Ja. Also wir hatten drei Länder, wo wir mal länger waren. Aber länger bedeutet dann auch halt nur 14 Tage. Also es war relativ schnell, aber wenn man halt einmal so ein Round-the-World-Ticket hat mit so den 16 Flügen, die man machen darf, dann will man halt irgendwie alles vollballern und halt irgendwie nichts verkommen lassen eigentlich. Was ja. Ist meine Schuld.
Wo wart ihr überall?
Ja, das ist eine längere Geschichte. Ja, wir haben angefangen, in Deutschland haben wir angefangen, das erste Ziel war Äthiopien. Da waren wir aber tatsächlich nicht zum ersten Mal, waren wir letztes Jahr im Oktober, glaube ich, schon 2 Wochen. Ja, jetzt zum zweiten Mal Äthiopien, bevor es weiterging nach Tansania und Südafrika. So, das waren unsere 3 afrikanischen Länder am Anfang.
Sind diese 3 Länder dann zum Beispiel schon, ihr seid ja alles mit der Star Alliance geflogen. Ne? Ihr seid nicht innerhalb von Afrika dann nochmal irgendwie mit anderen Airlines geflogen, also anderen Allianzen oder sonst irgendwas geflogen.
Nee, die ganze Zeit Star Alliance.
Okay. Also Äthiopien, Tansania und dann Südafrika.
Genau, dann ging es weiter nach Singapur, nach Indonesien, von dort nach Taiwan und nach Japan. Dann sind wir nach Sydney geflogen.
In Japan haben wir es ja ganz knapp verpasst, ne?
Ja, stimmt.
Das waren, glaube ich, 24 Stunden oder so,
die wir uns verpasst haben. Ja, wir haben uns schon gemeinsam Karaoke singen gesehen. Das war schade.
Ich habe noch 2 Flaschen Sake hier in Hannover. Komm mal vorbei.
Geil, dann machen wir das da.
Okay, Deal.
Bring Clemens sein Mikro mit und dann geht's los. Genau, wo war ich jetzt?
Sydney. Sydney, aber nur Sydney, weil es nur 5 Tage waren und dann ging es nach Neuseeland?
Ja, 14 Tage Neuseeland. Dann ging es in den Südpazifik auf die Cookinseln. Dann nach L.A., nach Guatemala und nach Kolumbien und dann wieder zurück nach Frankfurt.
Krass, also ja, das ist aber ordentlich, ey.
Wir haben es nicht lumpen lassen. Also, aber wir sollten ja das Ticket eigentlich auch so ein bisschen testen. Wir wollten das ja auch testen, so für uns, und deswegen haben wir so das Maximum rausgenommen, auf jeden Fall.
Ja, das war bei euch war das ja eine Kooperation eine offizielle Kooperation mit der Star Alliance. Was hätte so ein Ticket oder das Ticket mit diesen 16 Stops gekostet?
Ui. Ich glaube, das waren am Ende 5.600 Euro oder so.
Ja.
Also ich weiß noch, dass ich mich gewundert habe, dass es ja eigentlich gar nicht so teuer war, wenn man bedenkt, dass wir tatsächlich einmal um die Welt geflogen sind und halt so krasse Stops drin hatten wie die Cookinseln, wo normalerweise irgendwie ein Flug über 2.000 Euro kostet.
Ja, das ist total krass. Also ich meine, die Ecke da hinten, genau. Ich hatte mal Flüge nach Tahiti, das ist ja da in der Nähe, wenn ich mich recht entsinne.
Mhm. Ja.
Genau, ich möchte hier nicht irgendeinen Scheiß erzählen. Also ich meine, ich habe damals für eine Person von Frankfurt nach Tahiti 2.200 Euro hin und zurück. Und euer Flug kostet also 5.000, also wenn 5.000 waren, oder lass es 6.000 sein, dann ist das richtig günstig.
Ja, ne? Also da kann man sich die ganze Jagd nach den Aerofares eigentlich sparen.
Na, das so günstig dann auch nicht. Wir sind kostenlos in der Business Class nach Japan geflogen. Also ist das schon ein bisschen günstiger und geiler.
Ja, ist schon okay.
Nein, aber ich verstehe das. Ich finde es krass. Also wenn ich einfach mal vergleiche, wie günstig die Flüge geworden sind in den letzten Jahren. Ne? Also als ich meinen allerersten wirklich richtig krassen Langstreckenflug gemacht habe, das war so irgendwie 2007, 2008 nach Australien, da habe ich aber auch 1.900 Euro für bezahlt, hin und zurück, mit Emirates damals. Und Tahiti heute ist auch teuer, 2.100 Euro. Und ein Round-the-World-Ticket mit 16 Stops, 5.000, 6.000 Euro, finde ich persönlich, also ist es 5.000, 6.000 Euro ein Batzen Geld, aber für das, was man da jetzt bekommt, diese krass vielen Flüge und diese Weltreise, finde ich recht günstig.
Ja, eben. Und man muss es ja auch nicht so wie wir in 3,5 Monaten machen, sondern ich glaube, wie war das? Waren es 6 Monate oder ein Jahr, dass man das?
Ich glaube ein Jahr. Aber
ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall kann man das eigentlich in einem längeren Zeitraum machen. Das heißt, man kann ja irgendwie auch zwischendurch einfach arbeiten und sich das Geld irgendwie wieder erarbeiten quasi. Und dann hat man am Ende der Reise die 6.000 Euro, die man am Anfang für den Flug bezahlt hat, wieder drin.
Also, ja. Man könnte ja rein theoretisch. Also viele unserer Hörer zum Beispiel beim Off the Path Podcast, die sind ja auch sehr an Australien und Neuseeland interessiert. Und man könnte rein theoretisch, wenn man wirklich ein Jahr Zeit hat, halt irgendwie 3 Monate Working Holiday, auch wenn es ein bisschen verschwendete Zeit wäre, Working Holiday für 3 Monate zu machen. Aber wenn man kurz vor 30 ist und das sowieso nicht mehr nutzen kann, dann einfach reinhauen und 3 Monate Working Holiday in Australien, 3 Monate Working Holiday in Neuseeland und den Rest des halben Jahres halt in den anderen 14 Stops.
Mhm. Ja, genau.
Ziemlich cool. Aber ich meine, man muss ja keine 16 Stops machen, ne? Es geht ja auch weniger.
Ja, genau. Das wäre die andere Alternative. Weniger Länder und dort halt einfach ein bisschen mehr Zeit verbringen.
Wisst ihr, also Clemens, du hattest, glaube ich, vorhin 1.500 Euro irgendwie mal erwähnt für eine Weltreise?
Ich kann es dir jetzt nicht genau sagen. Ich will mir nicht so weit aus dem Fenster hängen, aber es gibt, das günstigste Ticket ist echt nicht teuer.
Doch, ich habe es, glaube ich, auch gelesen.
Günstigste around the world. Das ist, glaube ich, die Standardroute, irgendwie über Bangkok meistens, irgendwie runter nach Australien, rüber USA und also nur wirklich wenige Stops.
Genau, vier, fünf Stops oder so.
Das sind halt dann weniger Flüge, aber es ist ja around the world. Also es geht ja um die Welt. Insofern, hat es eine Daseinberechtigung, irgendwie.
Ja, man muss einfach nur jeden Breitengrad einmal überfliegen, ne? Ich meine, es kann schon sein, 1.500 ist nicht so abwegig. Ich meine, SDA Travel bietet auch so günstige Flüge, Weltreisen über deren Netzwerk an. Also das kann schon sein.
Ja, die hatte ich jetzt auch im Hinterkopf eigentlich. Irgendwie so 500, 2.000, was halt auch saugünstig ist.
Ja, mega. Also ja, wie gesagt, also einfach nur, wenn man vergleicht, also Reisen ist ja heutzutage einfach so viel einfacher als früher, weil es einfach so erschwinglicher ist, weil halt irgendwie so dieser weltweite Konkurrenz der Airlines halt irgendwie stattfindet.
Ja, das stimmt.
Eure Länder musstet ihr aber vorher, also die Tickets und die Route, die ihr euch da zusammengestellt habt, das musste vorher alles feststehen, oder? Oder war das irgendwie ein bisschen flexibel?
Nee, wir haben vorher alles festgelegt, was aber auch einfach so ein bisschen an der Kooperation an sich lag. Generell haben wir gehört, dass man, selbst wenn man ein festes Ticket hat mit festen Destinationen, dass man zwischendurch auch relativ flexibel irgendwie die Daten noch umändern kann und was rausstreichen kann. Also man kann während der Reise schon noch was ändern. Aber wir haben am Anfang alles festgemacht. Wir hatten zuerst andere Destinationen, haben dann noch mal ein paar Destinationen rausgeschmissen. Da sind ja wieder 2 Tage an dieser blöden Routenplanung, bis wir halt dann so die perfekte Route hatten. Ja. Mhm. Also es war alles fest bei uns. Ja.
Okay, wisst ihr, wie das ist, wenn man jetzt zum Beispiel, also wenn diese Flexibilität, wenn die da gegeben ist und irgendwas streicht oder wenn man einen Flug auf einer Weltreise verfallen lässt, was passiert mit den anderen Flügen?
Ich glaube, die werden dann einfach angeknüpft. Also wir hatten einmal zum Beispiel überlegt, was passiert, wenn wir unseren Flug von Johannesburg nach Singapur verpassen. Und in Singapur hatten wir nur 24 Stunden Aufenthalt. Was würde dann passieren? Dann wurde uns, glaube ich, gesagt, dass wir quasi einfach früher weiterfliegen, dass wir quasi Singapur komplett skippen und von Singapur direkt den nächstbesten Flug nach Indonesien halt nehmen. Wieso?
Ja, und weißt du auch oder wisst ihr, was passieren würde, wenn ihr den Flug einfach absichtlich verpassen würdet? Nicht, weil irgendwie die Maschine Verspätung hat oder weil ihr zu spät zum Flughafen gegangen seid oder gar nicht gegangen seid. Verfallen dann alle anderen Tickets?
Nee, keine Ahnung.
Gute Frage.
Kann ich mir aber nicht vorstellen, wenn du da so ein Mörder-Ticket hast und verpasst oder lässt irgendwie den dritten Flug ausfallen, dann kann es ja nicht sein, dass irgendwie 12 andere Flüge auch wegfallen. Aber ich weiß auch nicht genau. Wir haben toi 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 keinen Flug verpasst. Aber wir hatten insgesamt 36 Flüge.
Drum und drum. Ja, ist krass. Es ist gut, keinen Flug verpasst. Nee, weil ich weiß ja zum Beispiel, dass wenn du halt irgendwie so einen Hin- und Rückflug hast und den Hinflug halt irgendwie verpasst, dann wird der Rückflug halt auch gecancelt.
Ja, genau. Bei sowas weiß ich es auch. Aber hoffentlich kriegst du da Kommentare drauf, das interessiert mich jetzt auch.
Ja, es wäre mal sehr, sehr interessant. Also wenn jetzt gerade irgendwer zuhört und so ein Reiseprofi, Flugprofi ist, wird uns mal interessieren. Schreibt uns. Also Twitter @s_cannabis und euer Twitter?
Anywhere Travel.
Und @anekdotic.
So, dann könnt ihr uns mal schreiben. Würde uns wahnsinnig interessieren. Was war euer Highlight der Reise? Bei so vielen Ländern? Ja. Krass, ne?
Das ist eine fiese Frage. Also wir können es ein bisschen an Ländern festhalten, weil wir hatten so 4 Highlight-Länder.
Wir können sie nicht in eine Reihenfolge bringen, sagen wir mal so. Die sind alle auf Platz 1.
Und zwar war es Tansania, Japan, Neuseeland und die Cookinseln. Und die hatten alle so für sich so einzelne Highlights. Also ich finde immer noch, also mein Lieblingshighlight ist irgendwie einfach der Fakt mit einem Campervan durch Neuseeland zu fahren, das ist einfach unschlagbar.
Das ist geil, diese Freiheit.
Ja, eben. Und du sitzt in diesem riesen Ding und kannst überall parken, wo du willst, kannst schlafen, wo du willst. Das ist echt saucool. Dazu ist Neuseeland einfach ein wunderschönes Land. Ich habe immer das Gefühl, dass jeder Meter in diesem Land einfach schön ist. Also man fährt irgendwie nirgendwo lang, wo es einfach nicht schön ist. Es ist einfach immer schön.
Ja, absolut. Habt ihr da auch so einen großen Camper, so von Britz oder so gehabt?
Wir hatten Maui.
Genau. Ja, ist die gleiche Unternehmer, die gleiche Gruppe.
Genau.
Ja. THL heißen die. Die sind super geil, ne?
Ja, wir hatten auch so unsere eigene Dusche drin und das eigene Klo. Also wir hatten alles am Start. Wir hatten sogar einen Bildschirm drin, wo man so DVDs reinschieben konnte und haben uns dann erstmal schön die Trilogie von Herr der Ringe gekauft und jeden Abend Herr der Ringe geschaut.
Geil.
Geil. Abends im Dunkeln geschaut, nächsten Tag im Hellen das Real Life Herr der Ringe um uns herum angeschaut. das war ganz cool.
Ja, also Neuseeland ist auch eins meiner absoluten Lieblingsländer. Es ist einfach unglaublich, was man da so alles machen kann. Also ihr habt 2 Wochen gehabt, ne?
Ja, viel zu wenig.
Viel zu wenig. Ihr habt ja Nord und Süd gemacht.
Wir haben beide Inseln gemacht und das war einfach, wir haben uns ein bisschen sehr viel vorgenommen. Also wir haben auch sehr viel gemacht von der Zeit, muss man sagen.
Ja.
Aber würde ich jetzt keinem empfehlen. Also 2 Wochen ist, egal ob für Nord- oder Südinsel, ist es zu wenig, selbst wenn man sich nur auf eine Insel konzentriert. Und was so ein bisschen schade ist, ist tatsächlich dann der Fakt, egal wie viel Zeit man hat, würde ich eigentlich jedem empfehlen, überhaupt gar keinen Plan zu machen, auch vor Ort. Einfach schauen, was ist heute Abend, was machen wir morgen. Wir mussten uns natürlich einen Plan machen, weil wir irgendwie ja zeitlich so gebunden waren. Und das nimmt einem so ein bisschen dieses Abenteuer raus. Also ich glaube, es geht sogar noch mehr Abenteuer, wenn man irgendwie gar keinen Plan hat tatsächlich. Und sich nicht vornimmt, wir wollen in 4 Tagen dort und dort sein oder davor schon tatsächlich vor der Reise sich einen Plan macht oder so.
Ja, man verpasst einfach so viel auf dem Weg, ne, weil man halt so unglaublich geile Orte so durchfährt oder halt irgendwie was an der Seite so sieht, denkt so, hey, das ist ja cool, da würde ich jetzt gerne reinfahren, aber ich kann nicht, ich muss ja jetzt irgendwie skydiven gehen oder was auch immer.
Viele Termine. Also das war tatsächlich auch mein Eindruck zum Vergleich zu vielen anderen Ländern, teilweise wahrscheinlich auch Ländern, wo man mit dem Mietwagen rumfährt und mit dem Campervan. Dass Neuseeland für mich wirklich so war, es ist halt nicht, du fährst nicht von Highlight zu Highlight, sondern es ist irgendwie alles ein Highlight. Also jede Kurve, wenn du morgens einen Motor anmachst und losfährst, jede Kurve ist von neuem irgendwie ein Highlight. Egal welches Panorama sich aufmacht, es ist super. Es ist total beeindruckend.
Ja. Aber das ist auch der Eindruck, den ich auch hatte, ne? Also es ist dieses unglaublich Abwechslungsreiche in Neuseeland und es verändert sich einfach so kilometerweise. So. Du bist jetzt irgendwie so voll in Mondlandschaft, dann bist du halt im Dschungel, dann bist du halt irgendwie in den alpinen Bergen. Also ist sehr geil. Ja. Ihr habt ja jetzt quasi auch so ein bisschen im Schnelldurchlauf Nord und Süd gleichzeitig gemacht und mehr oder weniger überall die gleichen Eindrücke gehabt. Was war euer Favorit?
Oh, ganz klar der Mount Cook. Mount Cook Nationalpark. Was aber daran lag, dass wir erstmal einen saugeilen Campingplatz hatten und einfach, glaube ich, die perfekte Nacht erwischt haben. Es war Vollmond, sternklarer Himmel und wir standen da mit unserem Camper und hinter uns war irgendwie das schneebedeckte Bergpanorama vom Mount Cook National Park und wir standen da etwas und dachten, really Neuseeland? Also, das war echt cool. Und am nächsten Tag haben wir halt diesen Gletscher-Hike gemacht und sind halt mit dem Heli hochgeflogen und auf dem Gletscher gelandet und hatten dort auch so also einen richtig coolen Guide, der das irgendwie schon seit Jahren macht. Und wir sind durch irgendwelche Gletscherhöhlen durchgekraxelt und so das Ganze zusammen war irgendwie echt cool. Also es war so mein Highlight.
Ja, auf jeden Fall auch meins, ja.
Ja, cool. Ihr wart, wenn ich mich recht entsinne, ihr wart im Mai dort, ne?
Ja, genau, Anfang Mai.
Ja.
War schon bestimmt.
Das ist ja so Herbst, ne? So herbstlich. Man hat schon den ersten Schnee, wenn man Glück oder Pech hat, je nachdem, wie man sieht.
Also, wir hatten auf jeden Fall minus gerade mal. -1, -2, oder? Am Mount Cook gerade?
Ja, das war -1. Wir hatten auch immer schön die Heizung an.
Habt ihr auch die südlichen Polarlichter gesehen, also die Aurora Australis?
Nee.
Irgendwas müssen wir uns ja noch aufsparen fürs nächste Mal.
Hast du die
jetzt? Ich hab verpennt, aber ich habe am nächsten Tag die ganzen Instagram-Bilder gesehen. Und das ist so, oh krass. Und wir waren halt eben auch, wir waren so Ende April, Anfang Mai, meine ich, vor 2 Jahren in Neuseeland. Und ich habe mich so geärgert, ey. Ich habe mich so geärgert. Aber ich bin halt irgendwie um 1 ins Bett gegangen und die sind, glaube ich, so um 2 rausgekommen. Und schon krass.
Ach Mann. Ja, da müssen wir alle noch mal hin und uns die Polarlichter anschauen.
Ja. Aber würdet ihr sagen, dass Südinsel besser als Nordinsel?
Schwierig. Also
das ist das, was ich immer höre. Also ich war auf der Nordinsel selbst noch nicht, aber was ich immer höre, ist, dass die Südinsel halt einfach mehr zu bieten hat.
Also mich muss man da leider ein bisschen rausnehmen. Ich kann es nicht so wirklich beurteilen, weil Anne war schon mal da vor Jahren in Neuseeland und hat die Nordinsel tatsächlich irgendwie, glaube ich, ausführlicher bereist.
Ja,
und in den Tagen, in denen wir jetzt auf der Nordinsel waren, war richtig schlechtes Wetter. Also teilweise so, dass wir am Lake Taupo standen und da hat man überhaupt nichts gesehen. Aber mittendrin in der Wolke, also man Nebel, Wolken, gar nichts. Also auch Vulkanlandschaft wurde mir erzählt, da war nichts zu sehen, also überhaupt nichts. Insofern kann ich da gar keinen Vergleich irgendwie.
Aber ich fand die Nordinsel eigentlich sehr schön. Also ich bin damals in den kompletten Norden der Nordinsel gefahren, also zum Bay of Islands und war da irgendwie so mit wilden Delfinen schwimmen und fand das auch total schön. Es ist halt anders, also das ist halt viel vulkanischer nochmal. Also man kann sich halt eher diese Vulkanfelder anschauen, die ich auch total faszinierend finde. Und ich glaube, die Südinsel ist wahrscheinlich, weiß ich nicht, landschaftlich ja ein bisschen anders? Mhm. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, aber ich meine, Berge gibt es ja auch auf beiden Inseln. Also von daher, ich glaube, die meisten fangen halt auf der Südinsel an und finden dementsprechend die Südinsel besser als die Nordinsel, weil sie dann halt schon einfach so geflasht sind von der Südinsel.
Ich kann mir vorstellen, dass die Südinsel tatsächlich ein bisschen wilder, also unberührter würde jetzt zu viel versprechen, aber ein bisschen wilder ist. Also im Norden, dann rund um Auckland und so weiter, gibt es ja auch eher so größere Verbindungsstraßen, die sich eher wie eine Autobahn anfühlen. Das heißt jetzt im Süden nicht so wirklich. Sowas kommt vielleicht auch dazu, das, oder?
Ach, ich finde beides schön.
Aber ja, also. Nimmt sich nichts.
Und ein weiteres Highlight war Japan, hattest du gesagt?
Von Japan waren wir total geflasht. Japan hat uns total gut gefallen. Ich war schon mal da, 2009, aber auch nur in Tokio als kleiner Trip aus von Peking, wo meine Schwester damals gewohnt hat, die ich häufiger dort besucht habe. Und damals hatte ich schon irgendwie, also ich hatte nur positive Erinnerungen. Ich weiß, dass es mich damals schon total umgehauen hat, weil einfach die Stadt riesengroß ist und alles blinkt und die Japaner mit ihrer, akuten Lebensweise, akkuraten Lebensweise. Aber diesmal haben wir es halt auch rausgeschafft aus Tokio und spätestens da hat es uns jetzt echt total begeistert.
Hm. Was genau?
Ich fand die Japaner an sich einfach saucool. Ja, ich habe noch nie in meinem Leben so stylische Menschen gesehen, das ist Punkt Nummer 1. Ich hatte irgendwie permanent
Minderwertigkeitskomplexe, weil wir halt in unserem Backpacker-Outfit die ganze Zeit rumgerannt sind und alle um uns herum total schick aussahen. Denn vom Verhalten her sind sie auch irgendwie uns einfach ein paar Schritte voraus. Also sie sind viel ruhiger, viel entspannter, obwohl wie viele 38 Millionen Leute im Großraum Tokio leben, richtig?
Ja, mit Yokohama und
ja. So. Ich fand das Land extrem sauber und entspannt, obwohl ja viele immer sagen, ach krass, Japan, voll hektisch, voll chaotisch, voll viel Stress, hatte ich gar nicht das Gefühl.
Echt? Nee, ich auch nicht.
Ja, doch, ganz viele sagen das immer. Also ich fand es eher ganz ja. Im Gegenteil. Also auch als wir mit dem Shinkansen gefahren sind, da war eine Ruhe drin, so im Vergleich zu diesem Zugabteil bei der Deutschen Bahn. Also total ruhig, total entspannt, alle Leute nehmen ihren Müll mit, nichts bleibt liegen. Und man kann einfach super viel machen in Japan. Also ihr wart ja noch an anderen Ecken als wir, aber ich fand zum Beispiel, wir waren dann noch zur Kirschblüte da, wir haben uns die Kirschblüte an einigen Orten angeschaut und haben dann einfach die Japaner dabei beobachtet, wie sie irgendwie ihre Hanami machen, also dieses das Picknick, was sie immer zur Kirschblüte machen. Und allein das fand ich irgendwie so süß, wie sie sich dann halt irgendwie treffen nachmittags, sich alle unter einen Kirschbaum setzen mit einem Sake in der Hand und irgendwie auf die Kirschblüte anstoßen. Ich finde es einfach ein super angenehmes Land mit super angenehmen Leuten und da macht das Reisen halt richtig Spaß und man fühlt sich nach 2 Wochen echt viel rumreisen, nicht so, als bräuchte man erstmal irgendwie eine Woche Strandurlaub, sondern eigentlich ganz im Gegenteil, man ist irgendwie tiefenentspannt.
Ja, und das selbst bei einem Besuch in der Großstadt wie Tokio.
Ja, genau.
Also ich muss auch sagen, also ich fand Tokio extrem geil und ich fand es auch total ruhig. Also ich bin ja selbst Auto gefahren, auch in Tokio.
Ja.
Und das war auch extrem. Also es ist einerseits total krass. Also ich finde Japan ein sehr reiseunfreundliches Land. Ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt. Also es ist ja nichts übersetzt. Das ist ja alles nur auf Japanisch. Und besonders, wenn man Auto fährt, ist das sehr schwer, weil man einfach nicht weiß, wo man hinfährt.
Ich fand es sehr reisefreundlich eigentlich.
Ja?
Ja, aber wir sind halt auch mit dem Zug gefahren.
Ja gut, okay. Da ist wahrscheinlich alles auf Englisch auch nur übersetzt und die Ansagen.
Nee, das nicht, aber irgendwie, auch wenn wir immer hilflos vor diesen Automaten standen, die ja komplett auf Japanisch sind, kam trotzdem immer noch ein Japaner an, der so gebrochen Englisch konnte. Also er hat uns auf jeden Fall verstanden.
Ich glaube, ich schaue dafür zu grimmig. Ich habe die alle verscheucht. Weiß ich nicht. Also bei uns war das nicht so. Wir haben uns halt irgendwie durchgeboxt. Da habe ich mit Google Translate und solche Sachen. Ich habe auch so mit so einem halb japanisch, halb englischem Navigationssystem im Auto es irgendwie doch hinbekommen. Trotz alledem, es ist ja schon sehr aufregend, ist total einfach, in Japan Auto zu fahren. Mhm. Wobei ich sagen muss, es ist nicht schön, Auto zu fahren. Also ich muss sagen, für mich war das halt so, dass ich die ganzen Autobahnen sind alle overground über der Stadt durch. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, in Tokio. Mhm. Und du siehst halt nix.
Ja.
Das ist alles nur mit Schallschutzmauern und also entweder du bist auf einer Autobahn mit Schallschutzmauern, auf der du höchstens 80 fahren darfst.
Okay, ja.
Das ist so nervig. Und wenn du nicht auf so einer Autobahn in der Schallschutzmauer feststeckst, dann fährst du durch den Tunnel.
Naja.
Also entsprechend beim Autofahren sieht man nicht so viel.
Auf jeden Fall kein Roadtrip.
Ja, also Roadtrip würde ich in Japan nicht empfehlen. Aber ich meine, aber das, was ihr sonst so gesagt habt, das sehe ich sonst auch so. Es ist einfach unglaublich entspannt und total ruhig, die Leute, und total freundlich. Also, habt ihr das denn empfunden, dass sie gutes Englisch sprechen oder dass man mit Englisch halt weit kommt? Oder war das halt für euch auch eher manchmal ein bisschen schwerer?
Ich glaube, wir haben es gar nicht versucht.
Weil ihr Japanisch sprecht.
Ja, das ist meine zweite Sprache quasi. Ein nee, ich glaube, wir haben es gar nicht versucht. Wir haben einfach, keine Ahnung, wir haben niemanden getroffen, der Englisch konnte, oder? Höchstens mal so in einer verhipsterten Bar, da hat er mal irgendwie so ein junger Japaner Englisch gesprochen, aber sonst, nee. Also
sonst selten.
Einfach überhaupt nicht verbreitet.
Also wobei die Japaner dann irgendwie da irgendwie auch so ein krasses Benehmen haben, dass sie einem ja trotzdem was sagen, also halt in ihrer Sprache. Also wenn du im 7-Eleven irgendwie einfach was kaufst, dann sehen sie ganz genau, du verstehst überhaupt kein einziges Wort, aber sie bleiben trotzdem in ihrer Höflichkeit drin und sagen beim Abkassieren irgendwie alles trotzdem weiter auf Japanisch und
ja.
Begrüßen und so weiter. Wo sie genau merken, du verstehst kein Wort.
Ja, ja, das stimmt.
Ne? Diesem unnötigen Gerede mit
Ausländern. Ja, was trotzdem halt irgendwie nett ist. Also es hat nicht diese Grantigkeit, die man dann hier in anderen Ländern kennt irgendwie, sondern trotzdem irgendwie nett.
Ja, und wenn du dann sagst, nein, keine Tüte, nein, kein Strohhalm, nein, ich brauche keine 5 Strohhalme, nein, kein Plastik, gut für die Umwelt, kriegst du trotzdem.
Und ja, ich verbeuge mich jetzt so lange, bis ich rausgehe.
Unglaublich, das ist so krass. Wir sind einmal weggefahren von einem Hotel und es war Stau und die Frau vom Hotel, die Managerin, die stand bestimmt 5 Minuten gebeugt. Also, dass der Kopf nicht geplatzt ist, weil dass die ohnmächtig geworden ist. Das war total krass. Und die hat noch nicht mal hochgeschaut. Die hat noch nicht mal einmal also, solange ich auf dieser Straße stand und ich stand im Stau, stand die gebeugt da.
Das war lustig.
Das fand ich so krass.
Ja, da haben sie ihre Prinzipien.
Ja, das stimmt. Aber jetzt fällt mir gerade ein, apropos Englisch, wir waren ja noch auf Okinawa, also auf den Yama-Inseln, das ist so ein Teil von Okinawa.
Und da, das ist im Süden, ne? Das sind so diese Strandinseln.
Das ist fast schon bei Taiwan wieder, ja, als extrem bei den Hauptinseln.
Und da waren wir in so einer Sake-Bar und da hat der Mann Englisch gesprochen, der uns verkauft hat. Also da haben komischerweise mehr Leute Englisch gesprochen, auch so eine Reiseveranstalterin, die wir dort getroffen haben, die hat Englisch gesprochen, wir hatten einen Reiseguide, weil wir einmal Kajaken waren und wandern. Die hat auch Englisch gesprochen, halt gebrochen, aber teilweise besser als die Japaner auf dem Festland, in Anführungsstrichen, ist ja alles nicht.
Ja, aber das ist eigentlich krass, weil das ist ja so richtig off the path.
Hatte nochmal seinen Blogname rein.
Ja, ich weiß nicht, was vielleicht, also wir hatten auch eh das Gefühl bei Okinawa, dass es so ein bisschen halt dieses Island-Life war, was die ganzen so ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen easy-beasier gemacht hat. Also dann lief in den Restaurants, in den Bars, lief dann halt eher auch Reggae. Die haben
japanischer
auch mal,
Reggae.
So japanischer Reggae, aber die haben dann kurze Hosen getragen, waren ein bisschen, ja, weiß ich nicht, einfacher.
Da hängen halt die Surfer-Dudes ab von Japan. Dementsprechend ist halt alles ein bisschen, also noch gechillter quasi als der Rest. Und vielleicht sprechen sie deswegen Englisch?
Sie sind ja abseits vom Schuss. Also deswegen.
Ja, keine Ahnung.
Ein bisschen, weiß ich nicht.
Auf jeden Fall haben da mehr Leute Englisch gesprochen. Aber ich habe ein großes Problem empfunden.
Das hast du ja gerade noch mal ganz kurz erwähnt, ihr hattet einen Guide, weil ihr Kajaken wart und eine Wanderung gemacht habt. wie war das?
war lustig auf jeden Fall.
Also ich frage aus dem Grund, weil wir haben auch ein paar Aktivitäten gemacht und vergleichbar mit europäischen Aktivitäten war das halt einfach echt ein Witz. Und die waren halt total stolz darauf.
Also vom sportlichen Level her, oder?
Es ist jetzt nicht mega Adventure oder so, würde ich sagen. Also es war jetzt auch kein mega krasses, heftiges Kajaken, sondern das war mit dem Strom 10 Minuten gekajakt und in 10 Minuten gewandert. Aber was ich ganz süß fand, war, die haben uns so Lunchboxes gepackt.
Weil ihr verhungern könntet, ne?
Genau, auf der halben Stunde. Aber da hatte jeder so eine Thermoskanne mit Tee und eine Packung mit Sushi. Die beste Lunchbox ever. Aber man hätte eigentlich keinen Guide gebraucht, weil es war eigentlich alles relativ offensichtlich.
Ich finde das so krass. Also ich erinnere mich an zwei Sachen, drei. Also eine Sache ist Kamikochi, wart ihr da auch? Ist so ein Nationalpark?
Nee.
Nein.
Es ist ziemlich schwer hinzukommen. Also man muss halt irgendwie so auf so einen Parkplatz fahren und diese ganzen Nationalparks sind ja alle irgendwie sehr schwer zugänglich. Man muss immer mit dem Bus irgendwie reingefahren werden. Mhm. Und da stand dann ausgeschrieben eine Wanderung für 2 Stunden und wilde Natur und man muss sich halt entsprechend vorbereiten und Jacke und alles. Und wir sind dann ausgestiegen an der Busstation, hat angefangen zu laufen. Es war alles Trampelfahrt. Und auch so auf so Holzbalken, ne? Also nichts wild und alles vorbereitet. Und wir waren in einer halben Stunde, waren wir halt in diese 2-Stunden-Wanderung durch. und halt, wenn du am Ende halt ankommst, dann kommen halt die ganzen Busse, ne? Und dann waren halt die ganzen, also viele Japaner und viele Mainland-Chinese. Also fand ich schon mal krass, da dachte ich so, oh krass, das ist ja fast wie in Amerika hier, also wo die eine 2-Stunden-Abenteuerwanderung durch den Wald angepriesen wird, du aber in 5 Minuten durch bist. Mhm. Und das zweite war eine Giant Japanese Squirrel Tour im Wald. du wirst, ja, total geil, total krass. Also es war sehr informativ am Anfang, so mit kleiner Präsentation, ganz lustig. Und dann, du steigst ins Auto ein und dann fahren die dich ungelogen 10 Meter. dafür musstest du ins Auto, also der Aufwand ins Auto ein- und auszusteigen war größer und länger gedauert, als wenn du es gelaufen wärst. Dann standen wir halt wirklich auf dem Parkplatz, das ist so, ja cool, okay, Location, also Startlocation ist der Parkplatz und wir laufen jetzt in den Wald und suchen jetzt diese Giant Squirrels Und dann die haben dann an den Telefonmasten haben die ein Vogelhäuschen gebaut, wo halt diese Giant Squirrels drin waren. Und der verschwindet so in der Dunkelheit, kommt dann irgendwann mit einem Kabel zurück, baut dann so einen Tisch auf mit einem Laptop, packt da zwei Campingstühle hin, verbindet das Kabel mit dem Laptop und dann ist eine Infrarotkamera drin und sagt da, you see, Giant Squirrel, Giant Squirrel. Und dann sagt er so, it's gonna fly now, 10 minutes. Und dann wirklich auf die Minute ist dieses Ding rausgeklettert, geflogen und das war's.
Geil.
Und das ist halt eine Wildlife-Experience in Japan. Das ist halt so echt so krass, weil das ist wie das spiegelt halt eben auch so ein bisschen, wie die Japaner halt so ein bisschen ticken und wie was die so erwarten. Also beim Kajaken war das genauso. Wir haben halt beim Mount Fuji waren wir kajaken und dann bist du halt, keine Ahnung, 100 Meter gekajakt und dafür hat man eine halbe Stunde Einweisung gebraucht und dafür wurden 1,5 Stunden eingeplant. Und denkst du so, okay.
Ja, die sind halt übervorsichtig immer mit allem.
Ja.
Außer mit Alkohol.
Außer mit Alkohol.
Ja, das gehört halt einfach so zum guten Ton dazu, ne? Das ist so krass, wie die sich volllaufen lassen.
Ja, ne? So ab 17:30 sieht man dann die torkelnden Businessmänner.
Aber es ist ja quasi, der Chef macht eine Buddel Sake auf und dann muss man mittrinken, das gehört sich so. Und sobald, wenn der Chef dich aufhört, dann trinkst du halt mit.
Ja, ansonsten bist du deinen Job los.
Genau.
Und halt auch deine Anerkennung und alles.
Ja, genau.
Aber dann können sie ja gar nicht mehr stehen. Also ab 18 Uhr oder was sieht man ja nur noch betrunkene Businessmänner auf der Straße, die von einer Seite zur anderen schwanken, völlig in Schleuderschuh an. Also, wobei auch selbst dann behalten sie irgendwie die Kontenance. Also wir hatten einen bei uns im Hotel in, wo war das?
Nagano.
Der irgendwie mit uns reingetorkelt ist und dann kurz darauf wieder rausgegangen ist, extra um die Ecke, hat sich über den Gulli gestellt und gezielt da reingekotzt. Also, das hat er hinbekommen. Am nächsten Morgen waren wir gerade beim Frühstück, er kommt runter im Anzug mit Aktentasche, hat nicht geschwankt, sah völlig fit aus, alles in Ordnung.
Ja, ist krass. Aber ja, das habe ich auch so gesehen. Also in Tokio war es auch total krass. Also diese, dann in der U-Bahn, dann schlafen die da oder schnarchen die da und
ja.
Total lustig.
Ja.
Okay. Also Japan war das, Taiwan war ein anderes Highlight?
Tansania war.
Ah, Tansania, sorry.
Ja, genau. Also nach Tansania hatten wir ehrlich gesagt unsere Nummer 1 schon gefunden. Wir hatten uns tatsächlich gesagt, das ist echt schwer zu toppen. Also da müssen sich alle anderen Länder echt mal anstrengen. Ich habe es natürlich verglichen, weil ich schon mal in Kenia war, habe ich es irgendwie verglichen mit Kenia, auch gerade was Safari, so Game Drives angeht und so. Das ist aber bei mir schon ewig her, ich glaube im Jahr 2000. Also sind bei mir nur noch leichte Erinnerungen gewesen und Tansania hatte einiges getoppt. Also wir waren eigentlich, wo waren wir zuerst? Wir waren zuerst
in Arusha.
Genau, in Arusha, Nähe zum Kilimanjaro.
Genau, das ist eigentlich für die meisten der Startpunkt für die Safaris. Also eigentlich beginnen alle Touristen in Arusha und starten von dort in Richtung Ngorongoro-Krater oder in die Serengeti. Und das haben wir halt immer so gemacht. Also wir sind zuerst in den Krater gefahren und ich war davor noch nie auf Safari. Ich war immer, also davor war ich ja nur in Westafrika, da gibt es Safaris nicht. Und wir sind halt Ewigkeiten quasi erstmal gefahren, bis wir in diesem Krater drin waren. Und es war einfach so krass. Es war wie der Garten Eden irgendwie mit Tieren.
Richtig, also mit Arche Noah. So eine Mischung.
Genau. Das ist ja tatsächlich ein Vulkankrater, der irgendwann abgesunken ist und dann hat sich Vegetation darauf gebildet. Und deswegen gibt es ja jetzt Büsche, Gräser, Palmen, alles Mögliche und eben auch Tiere. Und es ist so krass, wenn man da reinfährt, also von oben fährt man rein in diesen Krater und auf einmal sieht man schon so eine Zebraherde, dann kommt irgendwie eine Büffelherde, dann kommt eine Elefantenfamilie, dann liegen irgendwie die Löwen in der anderen Ecke und schlafen und man fragt sich die ganze Zeit so, warum fressen sich die Tiere nicht auf gegenseitig, wenn die hier alle so seelenentspannt nebeneinander stehen? Das ist echt total krass und dieser Krater hat irgendwie so ein ganz komisches Licht, also magisches Licht irgendwie, denn es ist total ruhig da drin, weil es halt ein bisschen tiefer liegt und ja, ich fand das total krass.
Also es ist eine ganz, ganz irgendwie, weiß ich nicht, ja, zauberhafte Atmosphäre. Ist ganz merkwürdig. Mit dem Licht halt eben auch, dass es so ein bisschen unwirklich eigentlich erscheinen lässt. Und du findest wirklich alle Tiere da drin, die es in der Serengeti auch gibt?
Außer
Giraffen. Weil Giraffen haben es da in der Evolution nicht runtergeschafft, weil sie stolpern würden. Also weil sie vom Kraterrand runtergehen müssen in diese Hochebene rein.
Und dann purzeln sie rein durch
und
den
langen Hals. Und das hat in der Evolution eben dazu geführt, dass die Giraffen das nicht mehr machen, seit das halt mal schiefgegangen ist.
Krass. Ja. Und die sieht man halt einfach alle oben, um den Krater herum. Schauen rum.
Das wäre ganz lustig.
Ich glaube, die bleiben in der Serengeti.
Ja, in der Serengeti oder quasi in den Büschen um den Krater herum. Nee, aber das war total krass. Und dann haben wir da in wunderschönen Camps geschlafen, in den Lemala-Camps, die wirklich direkt im Busch sind, also im Busch des Ngorongoro-Kraters und im Busch der Serengeti. Und das war für mich auch das allererste Mal, dass ich in so Safari-Camps geschlafen habe. Ich kannte das vorher gar nicht.
Ist geil, ne? So Lodges und so Zelte, das ist einfach eins der geilsten Dinge überhaupt. Habt ihr dann auch noch so wahrscheinlich nachts so die Elefanten gehört und die Löwen?
Ich fand das so krass. Ich habe mir das immer so vorgestellt, also entweder es sind halt so richtige Hütten, die da stehen, oder ich schlafe halt in so einem ganz normalen Zelt. Ich kannte dieses Zwischending gar nicht. Und dann sind wir da angekommen, dann stand irgendwie schon...
Glamping,
ja. Voll geil. Ich bin voll der Glamping-Fan jetzt. Nee, aber dann stand da schon so zwei Maasai mit ihren roten Umhängen und hatten eine heiße Schokolade in der Hand. Und abends wurde uns eine Wärmflasche ins Bett gelegt, damit die Betten vorgewärmt sind. Und das Geilste war, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, wir hatten so Talking Showers. Weil im Busch können sie ja das Wasser, also man hat ja im Busch kein warmes Wasser. Das heißt, das warme Wasser für die Dusche am Morgen muss erhitzt werden. Mhm. Und das regeln die halt so, dass jedes Zelt seinen eigenen Showerman hat. Und mit dem macht man irgendwie am Abend vorher halt eine feste Duschzeit aus und dann klopft er halt morgens ans Zelt und sagt, yeah, your shower is ready. Und dann stellt man sich quasi unter die Dusche und er steht auf der anderen Seite von der Dusche und fängt halt an, warmes Wasser reinlaufen zu lassen. aber das ist so lustig, weil ich meine, Safari beginnt ja total früh. Das heißt, wir total noch im Tiefschlaf.
Also du duschst halt um 5:30.
Genau, stehen da unter dieser Dusche und auf der anderen Seite steht dieser Mann mit der unglaublich tiefen Stimme und sagt so, good morning, Anne. You ready for your shower?
Das ist so, how's the temperature?
Ich stehe unter dieser Dusche und dusche halt und irgendwann mache ich aus und meinte, oh, you ready? You get Clemens now? Das ist so geil. also auf jeden Fall mein Lieblingserlebnis zum Busch. Ja, das war cool. Geil. Ja.
Und ja, dann ging es weiter von dort in die Serengeti. Zentral-Serengeti und im Norden auch, haben sogar einen Abstecher an die Masai Mara gemacht, was dann schon Kenia war und damit illegal. und Serengeti war als absolute Highlight die Great Migration. Da hatten wir mal drüber geschrieben, wir hatten es überhaupt gar nicht auf dem Zettel, dass das irgendwie jetzt ist. Ich glaube, jetzt derzeit ist es gerade wieder, keine Ahnung. Wo eben die Gnu-Herden von einer Seite auf die andere laufen, also in die Masai Mara und zurück. Und das war wirklich der Oberhammer, das kann man nicht beschreiben. Also ich finde es jetzt noch völlig surreal, wenn ich die Fotos anschaue. Es ist einfach flache Ebene, sobald das Auge reicht. Und alles steht voll mit Tieren, also wirklich Millionen Tiere. Ein kleiner Pfad hindurch, auf dem fährst du. Die Tiere, die dir irgendwie, denen du nahe kommst, die hüpfen ein bisschen zur Seite, aber auch nicht so, dass alle irgendwie narrisch durch die Gegend laufen. Es riecht natürlich alles nach Gnu, also überhaupt, es riecht komplett nach Gnu.
Nach Tier.
Also nach Tier. Nach Tier. wahnsinnig, wirklich krass.
Ja. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Also ich bin absoluter großer Natur- und Tierfan und ich habe die Great Migration, weiß nicht, eine Million Mal schon irgendwo auf irgendwelchen Dokus und Videos gesehen. Und ich kann mir einfach vorstellen, wie es ist, wenn man sowas vom Nahen sieht. Das ist einfach genial. Zu welcher Jahreszeit? Also wann wart ihr da?
Im März, oder?
Das war das zweite Land, ja, Anfang März.
Mitte März,
glaube ich.
Anfang Mitte März. Und jetzt sagtest du gerade, ist die wieder.
Ich glaube, ich habe was gelesen.
Das ist ja von Tier zu Tier unterschiedlich, oder nicht? Das ist ja nicht, dass alle Tiere auf einmal losziehen. Oder nicht?
Weiß ich nicht. Habt ihr denn auch so hier, habt ihr denn auch gesehen, wie die ganzen Gnus durch den Fluss schwimmen?
Das ist ja das Typische, nee. Das haben wir nicht, wir haben sie ja nur an der Straße gesehen, quasi auf dem Weg zur Serengeti. Es hat diesen langen Sandweg quasi und wir haben sie quasi stehen sehen.
Ich glaube, dafür müssen wir dann tatsächlich wie so eine Fotosafari mäßig.
Ja, da musst du jetzt richtig rein in den Busch.
Und explizit zu diesen Spots eben hin, also zu den Flüssen, wo man dann von Weitem eben schauen kann, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.
Klar. Du brauchst ein 400er Objektiv.
Ja, genau. Ja, weil, also wenn die alle rennen, dann rennen da Millionen Tiere auf einmal. Also ich glaube,
ja, ohne Rücksicht auf Verluste.
Naja, das ist halt wie Simba, ne? Wenn er unten in der Schlucht steht. Nein!
Nee, viele haben dann noch ihre kleinen Babys dabei, das Babygnus und so, da ist ja auch nochmal zusätzliches.
Nee, sind sie noch krantiger.
Zusätzliches, ja, Aggressionspotenzial da. Ja.
Aber es ist cool. Krass, halt, also, keine Ahnung, es war halt alles schwarz, alles voll so schwarzer Flecken, weit das Auge
gereicht. Bis zum Horizont, halt, unglaublich.
Ist schon krass.
Ja, das glaube ich. Okay, also Tansania packe ich dann mal auf unsere Liste, vielleicht für nächstes Jahr oder so.
Ja.
Ich hatte überlegt, Kenia zu machen. Also ihr würdet sagen, Tansania.
Ich kann es ehrlich gesagt, dass bei Kenia bei mir so lange her ist, könnte ich es dir jetzt so nicht sagen. Also ich glaube, es gibt viele, die Kenia vorziehen würden, Tansania und andersrum. Also die Nationalparks in Kenia sind mindestens genauso toll.
Aber es gibt nirgendwo sowas wie den Ngorongoro-Krater.
Das stimmt, der ist tatsächlich einzigartig.
Genau. Und dafür müssen
hört sich auch extrem cool an. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe davon noch nie was gehört.
Ngorongoro.
Ich glaube, ich höre davon zum ersten Mal und ich muss gleich mal genauer mir ein paar Bilder online anschauen nach dem Podcast, weil es hört sich extrem geil an. Also allein das hört sich ja schon danach an, dass es sich lohnt, dahin zu gehen.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja.
Also ich hatte damals Tränen in den Augen auf jeden Fall.
Ja. Und hat sich denn Südamerika wart ihr ja auch? Kolumbien ist Südamerika. Kolumbien wart ihr, ne?
Ja. Kolumbien, genau.
Das war euer letzter Stopp.
Mhm. Ja.
Warum habt ihr nur Kolumbien und nicht irgendwie noch so Brasilien oder hier Argentinien, Patagonien oder irgendwie sowas gemacht?
Uff, irgendwann ist uns, glaube ich, auch die Zeit weggelaufen. Also wir hatten ja vor, irgendwie, als wir die Route zusammengestellt haben, so viele Länder reinbuxiert, wo wir schon wussten, okay, Neuseeland ist absolutes Minimum 2 Wochen, Japan eigentlich auch, wenn man irgendwas vom Land sehen will, dann Minimum 2 Wochen. Wir hatten dann einfach auch keine Zeit mehr. Also auch letztlich Kolumbien war nicht mal eine Woche, es waren 6 Tage, was totaler Quatsch ist für Kolumbien. Das ist ja ein riesiges Land. Also eine Woche ist da viel, viel, viel zu wenig. Also klar, gerade Argentinien und Brasilien wär interessant gewesen oder Chile oder so, aber das sind ja alles auch wieder Länder, die noch größer sind, wo man eigentlich noch mehr Zeit mitbringen muss. Nee, da sparen wir uns dann lieber aus.
Ja, ich würde gerne mal irgendwie so 1-2 Monate nach Brasilien und wirklich in Ruhe rumreisen.
Ja.
Genau das gleiche in Argentinien.
Ja, ich glaube allgemein, der südamerikanische Kontinent, da kannst du einfach so unglaublich viel Zeit drin verbringen.
Ja, ja, genau. Das glaube ich auch.
Aber lädt quasi ein für den ultimativen Roadtrip.
Ja, was, 2 Jahre lang oder was?
Ja. Also ich meine, hier so die wie heißt sie denn?
Panamericana.
Genau. Mhm.
Die Panamerikaner runter, aber dann bist du ja auch nur eine Straße runtergefahren. Also musst du ja auch noch auf die andere Seite des Kontinents.
Ja, das stimmt schon, Aber,
ja, klar, man braucht ewig. Also wenn das alles... Ja. Puh.
Ja, krass. Ja, cool. Und also würdet ihr denn das Ganze nochmal so machen? Also diese Weltreise, diese ganzen Stops in so kurzer Zeit und allgemein mit so einem gebundenen Ticket das machen? Oder würdet ihr am nächsten Mal sagen, also ein bisschen mehr Flexibilität, ein bisschen mehr Freiheit und One-Way-Tickets wären vielleicht besser?
Ich glaube, ich hätte gar kein Problem mit so einer festen Route irgendwie.
Ich auch nicht.
Ja. Wenn die Abschnitte einfach ein bisschen länger wären. Ich glaube, dann könnte man einfach viel mehr rausholen. Also diese Reise, die wir gemacht haben, die hätte man wahrscheinlich 1 Jahr lang machen können mit den gleichen Stops und halt einfach genug Zeit in jedem Land verbringen und so. Ich glaube, halt so ein festes, gebundenes Ticket ist jetzt gar nicht mal so schlimm. Gerade weil es halt zu einem guten Preis kommt, aber keine Ahnung. Ich glaube, ich würde es nicht nochmal in so einem kurzen Zeitraum mit so vielen Shops machen. Das kann ich auf jeden Fall sagen, weil wir waren am Ende ganz schön tot.
Genau.
Und brauchten erstmal Ewigkeiten, bis wir uns irgendwie wieder ein bisschen akklimatisiert haben. Und irgendwann ist man halt auch total überflutet von allem. Also,
wollte ich gerade sagen, also ich meine, das sind ja so unglaublich viele Eindrücke, die man in so kurzer Zeit hat. Wie differenziert man denn da überhaupt? Und ohne irgendwie das eine mit dem anderen vergleichen zu wollen und oder vermischen. Da vermischt man doch irgendwie wahrscheinlich auch voll viel in Gedanken. Ja. Irgendwie waren Cook Islands und Tansania war, weiß ich nicht.
Vermischen schon. Ich hab das Gefühl gehabt, nur dass man halt nicht zur Ruhe kommt dazwischen, so richtig mal kurz abzuschalten und drüber nachzudenken. Was dann auch damit zu tun hat, dass die Länder, die hintereinander kamen, teilweise so krass unterschiedlich waren, dass man dafür gar keine Zeit hat. Also nach Neuseeland ging es auf die Cookinseln. Das heißt, Neuseeland war eigentlich 2 Wochen mit dem Mietwagen rumreisen, weil eigentlich, naja, also es war schon insofern auch stressig, dass wir 3000 Kilometer in 2 Wochen runtergerissen haben, aber es war Natur, es war irgendwie viele Aktivitäten und aber hauptsächlich halt eben der Naturfaktor. Danach Cookinseln ist halt irgendwo im Nirgendwo.
Sau klein. Die Hauptinsel hat einen Durchmesser von 34 Kilometern. Man ist in einer halben Stunde also, einmal rum.
Da kann man zuschauen, wie der eigene Puls runtergeht. Und direkt im Anschluss ging es dann nach Los Angeles. So, Mietwagen, 10-spurig, 12-spuriger Highway, Freeway, du da drauf, komplett stundenlang Stau. Überall Menschen, hast das Gefühl, die Stadt platzt aus allen Nähten. Und deswegen, also dass man immer so in jedem Land wieder aufs Neue, in eine ganz neue Situation gebracht wird, war für mich eher so ein bisschen, ja, erfrischend, weil du keine Zeit hast, irgendwie groß
irgendwas. Ja, also ich fand es manchmal entfühlend.
Also, es war wieder so jetzt von Neuem, also wie als würde eine neue Reise beginnen.
Hm. Aber es ist ja auch super anstrengend, oder?
Ja, es ist total anstrengend.
Ja, also gerade.
Das Problem war halt, dass wir irgendwie, wir haben in Indonesien Zug genommen von. Das war das Yogyakarta bis nach Probolinggo, wo halt die Touren zum Bromo starten. Und waren da halt so fette Klimaanlage an und wir sind irgendwie an dem Vulkan angekommen, waren beide total erkältet und haben diese Erkältung nicht einmal wieder losbekommen. Und Indonesien war erst das 5. Land von 13. Das heißt, wir haben irgendwie die Erkältung immer mal wieder mitgeschleppt. Also mal war sie ganz stark, mal ganz schwach, aber wir wurden halt nie wieder gesund. Nie wieder gesund, das klingt jetzt so schrecklich, aber wir wurden nicht einmal wieder gesund. Weil wir einfach so schnell gereist sind und weil wir nicht einmal den Tag mal ausgeschlafen haben oder so. Wir hatten keinen Sonntag in 3,5 Monaten. Und das war halt sau anstrengend. Das Vermischen war auch, also gerade so Taiwan, Japan, das haben wir immer so ein bisschen vermischt dann. Aber dadurch, dass wir währenddessen schon Artikel geschrieben haben, haben wir, glaube ich, damit immer so gedanklich ein Land abgehakt. So ein bisschen. Aber auch da war dann irgendwie das Problem, es hat Ewigkeiten gedauert, weil wir mussten erstmal diese ganzen Fotos sortieren. Wir haben, glaube ich, in Tansania allein 3000 Fotos gemacht, jeder. Ja, und es war schon viel. Und irgendwann findet man vieles gar nicht mehr so mega toll. Also ich glaube zum Beispiel, dass wir jetzt gerade von Tansania so schwärmen, liegt vielleicht auch daran, dass es das zweite Land war. Und dann irgendwann stumpft man so ein bisschen ab. Das ist so ein bisschen der Nachteil vom schnellen und vielen Reisen, dass man irgendwie selbst sich so ein bisschen sättigt von allem.
Ja, ja, es liegt ja auch so ein bisschen auch in der Natur des Jobs, den wir auch haben als Blogger, ne? Dieses halt ständig irgendwie neue Eindrücke, viele Länder obwohl man sich immer wieder sagt, vergleiche nicht, ja. Wir aber auch irgendwie als Blogger halt immer das Beste unseren Lesern weitergeben wollen. Entsprechend müssen wir halt auch irgendwie so ein bisschen vergleichen. Ja. Und ich glaube, ich verstehe das total, dass man dann einfach so, wenn man so viel reist, wie ihr jetzt gemacht habt, und wir sind letztes Jahr auch extrem viel gereist, und dann hat man zum Schluss dann einfach irgendwie auch, dann möchte man einfach nur noch chillen, dann möchte man einfach nur noch einen Sonntag haben, dann möchte man nur noch eine Couch und also Netflix und Chill oder was sonst was.
Ja.
Ne? Und weil man da sagen muss, wir haben uns also gegen Ende, gerade so in den letzten 2 Ländern, Guatemala, Kolumbien, war ein bisschen die Luft raus. Weil man dann einfach auch schon das Nachhausekommen irgendwie schon wieder im Kopf hatte und sich genau auf sowas gefreut hat. Die eigenen 4 Wände, die Couch und so weiter und so fort. Aber um ehrlich zu sein, im Nachhinein hatte das auch negativen Aspekt, dass wir dann zu Hause waren und uns teilweise gedacht haben, puh, was machen wir denn jetzt hier eigentlich?
Boah, und es war so langweilig
also,
am Anfang.
Dazu kam, dass der Sommer in Deutschland irgendwie, ja, jetzt heute okay, aber eigentlich immer noch auf sich warten lässt so richtig.
Das war, ja.
Es war irgendwie alles so ein bisschen so, ja, und jetzt? Also weil davor kam ja immer wieder was Neues. Eine Woche hier, 2 Wochen da, die Stadt, der Berg und so weiter, die Aktivität. Und dann ist man ja nicht mal zur Ruhe gekommen, haben wir unsere Erkältung erstmal noch schön 3 weitere Wochen verschleppt und mit Antibiotika bekämpft.
Und dann war der Tag nur noch irgendwie Frühstück, Computer, Abendessen, Schlafen. Das war so, hä?
Ja, ein bisschen ernüchternd.
Ne? Ja, aber das ist halt eben das Ding, man kann es einem nie recht machen. Das ist aber so etwas, was ich halt bei Lesern und bei anderen Gästen hier im Podcast halt auch immer wieder höre. Das ist halt eben dieses Ding. Und es ist einfach, glaube ich, so ganz natürlich. Es hört sich nach von außen hin immer so an, als wenn das irgendwelche, natürlich das ist ein absolutes Luxusproblem, aber es ist so natürlich. Jeder hat das. Jeder ist halt irgendwann mal so ein bisschen übersättigt und kann dann auch einfach nicht mehr. Und wenn er dann das hat, was er eigentlich wollte, ist es das auch nicht mehr so ganz richtig.
Ja, genau. Das stimmt.
Gut, ich für meinen Teil bin eher übersättigt vom Nichtreisen dann schneller als vom Reisen.
Ja, 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 ja. Aber man bekommt dann schnell wieder Hummeln.
Ja, wir können sofort wieder einen Flug buchen und los, egal.
Wir haben auch schon mal geschaut.
Wir haben auch schon mal geschaut, ja.
Nächste Weltreise.
Ja, muss ja nicht gleich wieder um die Welt gehen.
Nö. Aber bisher ist noch nichts gebucht, also wir können noch nichts sagen, tatsächlich.
Ja, okay. Na gut, dann ich danke euch jetzt erstmal, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt, also fast eine Stunde mit mir hier über eure Weltreise gequatscht habt. Das hat sich super spannend angehört. Ihr habt viel erlebt. Achso, noch eine kurze Frage, bevor ich jetzt ganz Schluss mache. Ist irgendwas passiert, irgendwas Krasses?
Nee, wir haben nichts verloren. Uns ist nichts Schlimmes passiert, gar nichts.
Keine große Krankheit?
Ich bin einmal gegen die Schulter eines chinesischen Touristen in Neuseeland gefahren mit einem Van, aber das war auch nicht so schlimm.
seine Englischkenntnisse haben sich in Grenzen gehalten, deswegen konnte er sich, ja, es war ein bisschen, ja, schwierige Situation zu klären. Er war eher, er meinte, es wäre okay.
Wer konnte da nicht viel mehr sagen. Ich hatte voll das schlechte Gewissen. Aber diese Vans sind halt einfach mal zu groß für kleine Städte irgendwie. Aber sonst ist gar nichts passiert, oder? Wir haben es mit knapp 100 Kilo Gepäck wieder nach Hause geschafft. Ja, sonst war alles gut.
Sehr schön. Na, das ist ja auch die Hauptsache. Es hat sich auf jeden Fall auch alles sehr gut angehört und ich danke euch, dass ihr euch heute Abend Zeit genommen habt und wünsche euch noch einen schönen Abend.
Darf ich noch was sagen, Sebastian?
Ja, natürlich.
Wir haben ja zwischendurch Artikel geschrieben und man konnte unsere Reise eigentlich so live verfolgen und zwar auf dem Blog vom Flughafen München.
Ja, das packe ich sowieso noch in die Intro und die Outro natürlich noch mit rein und in die Shownotes.
Perfekt.
Aber du darfst natürlich erwähnen, lassen wir natürlich auch drin. Und ja, danke.
Danke.
Ja, dank dir.
Genieß noch die Sonne.
Danke. Ja, mittlerweile ist wieder dunkel. Ist ja schon wieder recht spät.
Ja, das stimmt.
Na toll.
Ja, die Tage werden kürzer. Das geht jetzt alles ratzfatz. Es ist schon fast Weihnachten.
Ja. Nein, lass mal eine Reise buchen.
Ja, schnell los. Okay, Doki, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke.
Ja, dir auch. Tschüss.
Bis bald. Tschüss. Ja, das war sie wieder. Die 88. Off the Path Podcast-Folge. Schnell vergangen. Mal wieder über eine Stunde, die wir hier schon wieder am Reden sind. Es ist unglaublich, wie jede Woche die Zeit so schnell vergeht. Schön, dass ihr wieder immer noch dabei seid, dass ihr euch so viel Zeit nehmt. Ich danke euch und ich bedanke mich hundertfach für alle von euch, die fleißig über unsere Affiliate-Links auf Off the Path shoppen und uns ermöglichen, dass wir unseren Reisetraum leben dürfen. Ich muss das jede Woche neu sagen. Erstens, weil immer neue Leute dazukommen hier im Podcast. Und zweitens, weil ich immer nicht glauben kann, dass wir das machen dürfen. Dass ihr uns das ermöglicht, dass wir das machen dürfen. Dass wir mit so vielen tollen Menschen jede Woche reden können und hier im Podcast veröffentlichen können. Aber dass wir auch euch die Welt näher bringen können auf YouTube und durch unseren Blog. Und ich muss da wirklich mal sagen, dass ich mich da echt bedanken muss bei euch. Und also entsprechend auch vielen Dank, dass ihr halt unsere Links auch nutzt, wenn ihr denn dann mal die Zeit habt und wenn ihr mal irgendwie was macht online, dass ihr unsere Amazon-Links und den Banner im Podcast nutzt und dass ihr über Booking bucht, über unsere Links oder Airbnb oder welchen Service auch immer es da gibt, dass ihr das halt eben über uns macht und uns damit halt auch einfach indirekt unterstützt. Leider kann ich nicht sehen, was ihr bucht und was ihr da macht, sonst würde ich euch persönlich immer eine Mail schreiben, aber ich danke euch wirklich, wirklich sehr. Vielen Dank auch noch an alle Patreon-Unterstützer, die hier fleißig uns unterstützen. Und natürlich vielen, vielen Dank an Anne und Clemens, dass sie sich so viel Zeit genommen haben, um mit mir über dieses verdammt krasse Abenteuer zu sprechen. Ich finde es krass, was sie so in kurzer Zeit erlebt haben. Und ja, ich freue mich, dass wieder eine neue Folge online ist, dass wieder eine Woche vorbei ist oder eine neue Woche anfängt. Und ich danke euch allen herzlich, dass ihr nach wie vor noch mit dabei seid. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Am Samstag kommt, wie gesagt, eine neue Abenteuerhappen-Folge von der Ostsee. Und wenn ihr, wie schon bereits erwähnt, Testhörer werden wollt von der neuen Show quasi, dann schreibt mir sehr, sehr gerne eine E-Mail an podcast@offthepath.com und dann lasse ich euch diese ersten 3 Folgen vor allen anderen zukommen. Und dann habt ihr quasi exklusiven Zugriff darauf und ihr müsst nur ein paar Fragen beantworten dazu, wie ihr das so findet und so. Aber ich sage euch was, das wird euch umhauen. Das ist unglaublich, diese neue Technologie. Das ist Next-Level-Shit, ehrlich. Richtig, richtig geil. Ich bin nach wie vor geflasht. Ich nutze das jetzt so seit fast einer Woche und bin immer noch total begeistert davon. Also, wie gesagt, schreibt mir gerne eine Mail an podcast@offthepath.com und dann wünsche ich euch jetzt erstmal eine ganz, ganz tolle Woche und wir hören uns am Samstag wieder. Und wenn ihr am Samstag nicht wollt, dann nächste Woche Dienstag. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis bald. Tschüss!